Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Letztes Jahr haben wir 100 Jahre Hörspiel gefeiert. Die ARD hat das ganze Jahr über ihre Archive geöffnet und alte Perlen wieder hervorgeholt. Dazu gab es natürlich auch Hörspiele über 100 Jahre Hörspiel und über den deutschen Pionier Hans Flesch. Der Bayerische Rundfunk hat ein neues Studio eingeweiht, Berufsverbände und Sender haben sich auf eine neue Vergütungsregelung für AutorInnen geeinigt, die die neuen Nutzungsgewohnheiten im Online-Zeitalter einpreist. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, es sei ein Jubiläum mit Aufbruchsstimmung. Allgemein gilt, Hörspiel ist so beliebt wie schon lange nicht mehr. Das hier gehört aber auch zur Realität. Zwei der wichtigsten deutschen Hörspielpreise haben ausgerechnet im Jubiläumsjahr gefehlt. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden, den die Film- und Medienstiftung NRW vergibt, setzt ein Jahr aus, um sich neu zu organisieren. Und der Deutsche Hörspielpreis der ARD, in dem konkurrieren die ARD-Anstalten miteinander, der wurde im März gleich ganz abgeschafft, weil die Redaktionen ja ohnehin in Zukunft in einer sogenannten virtuellen Gemeinschaftsredaktion zusammenarbeiten sollen. Das tun sie übrigens auch seit Herbst, unter der Federführung des HR. Leonhard Koppelmann sollte wissen, wie sich das alles auf die Praxis auswirkt. Er gehört seit vielen Jahren nicht nur zu den erfolgreichsten deutschen Hörspielregisseuren, sondern auch zu denen, die schlicht am meisten arbeiten. Über 250 Produktionen hat er seit den 90er Jahren bearbeitet und inszeniert. Darunter epische Adaptionen populärer Romane von Die Säulen der Erde bis Der zweite Schlaf, ebenso epische Adaptionen großer Literatur von Thomas Mann bis Elfriede Jelinek, aber auch dutzende kleine Produktionen von Kunst bis Kult und darüber hinaus noch vieles, was nicht mal Hörspiel ist. Letztes Jahr hat er für sein Hörspiel V13, die Terroranschläge von Paris, den Robert-Geisendörfer-Preis bekommen. Seine jüngste Arbeit ist der Radiotatort Ein Toter im Goldfischteich vom HR. Auch hier in Läuft ist Leonhard Koppelmann schon mehrfach aufgetaucht. Letztes Jahr habe ich seine Bearbeitung von Benedikt Wells Roman Hard Land positiv hervorgehoben. Vom Podcast Rest in Excess, bei dem er Regie geführt hat, war ich weniger begeistert. Ich fand, es wurde Zeit, dass wir auch mal persönlich sprechen. Nicht um meine kritischen Meinungen mit ihm zu diskutieren, natürlich, sondern um von ihm einen allgemeinen Eindruck zu bekommen, wie es jetzt eigentlich aktuell um das Hörspiel steht und wie es um diejenigen steht, die WR dafür brennen. Dieses Gespräch gibt es jetzt. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo, Herr Koppelmann.
Seien Sie gegrüßt, Herr Matzkeit.
Ich habe ein altes Interview mit Ihnen gefunden. Das haben Sie 2007 mit meiner Kollegin Dimut Röther geführt.
Das große Wellen geschlagen hat damals, ja.
Ich möchte daraus mal zitieren. Sie haben gesagt, wenn ich unabhängig von einem Sendeschema die Inhalte, die mich interessieren, mit meinem Auto oder Küchenradio oder meinem Handy, Handheld oder iPod abrufen kann, können wir, also Sie meinten die HörspielmacherInnen, endlich unser tatsächliches Publikum erreichen, das nach unzähligen Sendereformen längst aufgegeben hat, uns von Sendeplatz zu Sendeplatz in die entlegensten Nischen zu folgen.
Das würde ich auch heute noch so sagen, ja.
Ich würde sagen, technisch sind wir da auf jeden Fall angekommen, aber ist die Hoffnung an sich denn wahr geworden?
Mehr als das. Also ich glaube, wir können zumindest, was das On-Demand-Programm angeht, also die ARD-Audiothek, von einem großen Erfolg sprechen. Also tatsächlich, und das ist, betrifft heute die ARD-Audiothek, aber in dieser Zwischenzeit seit dem Interview bis heute auch die Audiotheken der einzelnen Sender, dass wir tatsächlich feststellen konnten, wie groß das Publikum für Hörspiel wirklich ist. Nachdem wir lange, lange, lange gehört haben, dass wir ein Nischen-Nischen-Nischen-Produkt sind, kann man heute für die Audiothek zum Beispiel sagen, dass ein gutes Viertel der Downloads respektive der Streams auf die Kosten des Hörspiels gehen. Also dass es ein durchaus mehrheitsfähiges Programm ist und eben in einer viel, viel größeren Breite wahrgenommen wird, als wir uns das vorstellen konnten, als wir noch weniger Kontakt zu unserem Publikum hatten.
Was wissen Sie denn sonst noch über dieses tatsächliche Publikum?
Was weiß man über das Publikum? Das Publikum möchte gute Produkte, das hoffen wir zumindest. Und an vielen Stellen beweist sich das auch. Aber, und das ist dann immer das andere, der andere Punkt, es ist nicht ausrechenbar. Vielleicht ist das auch das Gute. Also, dass immer etwas anderes erfolgreich ist, als man gerade glaubt, dass erfolgreich sein müsste. Und hält uns auch vielleicht in dem Zustand, innovativ zu bleiben, neu zu sein und vielleicht nicht nach der Publikumsgunst zu schauen, sondern nach dem, was wir erzählen wollen, müssen und sollen.
Also das heißt aber, diese technische Überwachbarkeit weckt Begehrlichkeiten, dass Sie als HörspielmacherInnen möglichst viel von den populären Inhalten, also von dem guten Zeug sozusagen produzieren.
Das habe ich nicht gesagt, aber natürlich ist das, und da braucht es gar nicht die Digitalität zu, das kennen wir vom Fernsehen, von der Einschaltquote. Natürlich gibt es immer ein Bestreben danach, irgendwie ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Das wird auch gerne mit dem Auftrag, mit dem Senderauftrag verknüpft, dass wir nicht Programm für wenige machen sollen, sondern Programm für viele. Aber das ist dann immer eine Definition. Also was sind die vielen in diesem Kontext? Und heißt das von vornherein, dass Dinge, die eine Zumutung in einer gewissen Weise darstellen und die nicht vielleicht leicht konsumerabel sind, sich damit ausschließen? Und ich glaube, also bei einer klugen Senderentscheidung hat man eigentlich beides, dass man versucht, ein großes Publikum für öffentlich-rechtliche Inhalte zu interessieren, aber gleichzeitig nicht außer Acht lässt, dass man auch dem Publikum etwas abverlangen kann und muss.
Gibt es denn auch einen verstärkten Wettbewerb unter den HörspielmacherInnen dadurch?
Also der Wettbewerb ist nicht weniger geworden, das kann man auf jeden Fall sagen, weil die Flächen kleiner werden. Gleichzeitig aber hat sich das Gesamtfeld verbreitert. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Formen, die plötzlich nebeneinander existieren. Also es gibt nicht nur Feature und Hörspiel, um jetzt die beiden großen Wortformate im Rundfunk oder in den Audioformaten zu nennen, sondern es gibt durch den Podcast sehr, sehr viele Untergruppierungen, also von einfachen Gesprächsformaten bis zu Story-Podcasts, die beides mischen, auch bei Hörspielen halt eben dann durchaus unterschiedliche Formen vom ausproduzierten High-End-Hörspiel bis zu leichteren Formen, die dann vielleicht auch in der Produktionsweise etwas einfacher sind. Also insgesamt kann man sagen, gibt es eine deutliche Verbreiterung an Möglichkeiten. Wenn man es von den Etats und von den Sendemöglichkeiten angeht, dann ist es weniger geworden. Und so gibt es einerseits natürlich einen Druck für die Etablierten, aber gleichzeitig öffnet sich das Programm weiter und weiter auch für Menschen, die bis jetzt nicht fürs Hörspiel, fürs Feature oder überhaupt für auditive Formen produziert haben.
Wie ist es mit der Sichtbarkeit? Also Sie haben gesagt, man kann jetzt viel leichter auf alles zugreifen, aber man muss ja auch davon erfahren, dass es das gibt. Also und in der Audiothek zum Beispiel gibt es ja diese Bühne vorne, wo man sozusagen Dinge empfohlen bekommt. Wird da darum gerungen, dort sichtbar zu sein?
Sichtbarkeit ist allenthalben in der Digitalität ein Problem. Also zwar sind alle Produkte, wenn man jetzt den Online-Kosmos betrachtet, immer vorhanden, aber sie ins Spotlight zu führen, bedarf großer Distributionsanstrengungen. Also es erscheint, wir konkurrieren jetzt im Hörspiel plötzlich nicht mehr nur mit dem Restprogramm, sondern mit allen auditiven Angeboten, die hörbar sind. Also auf Spotify, wenn man das noch als größere Plattform betrachtet, dann sind da Musikinhalte und internationale Einspeisungen von Hörspiellesung und Feature. Also die Konkurrenz ist größer geworden und dadurch nimmt natürlich auf der anderen Seite die Sichtbarkeit wieder ab oder die Entdeckbarkeit, würden wir vielleicht sagen, wenn wir akustisch unterwegs sind. Und das bedarf anderer Anstrengungen, sein Publikum zu erreichen. Andererseits kann man sagen, wenn die Plattformen etabliert sind, und darum kämpft die Audiothek ja auch permanent, also sich noch sichtbarer und noch hörbarer zu machen, dann wird vielleicht auch das Gesamtprogramm besser durchleuchtet. Und da ist dann stetige Arbeit gefordert. Also, dass es nicht nur über Stage-Platzierungen und nicht nur durch prominente Grafik irgendwie auch Aufmerksamkeit entsteht, sondern dass es auch noch andere Wege gibt, eben das Publikum darauf hinzuweisen, dass es gute neue Inhalte gibt oder spannende alte Inhalte. Aber ich glaube, damit beschreiben wir ein Phänomen, das für alle gleich ist. Also egal, in welchem Medium man unterwegs ist und ob das nun öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich ist.
Haben Sie denn im Hörspiel speziell das Gefühl, dass irgendwas dabei schon unter die Räder gekommen ist, sozusagen?
Unter die Räder gekommen ist? Also noch sehen wir ja eine Vielfalt und große Diversität der Produkte. Und natürlich gibt es immer wieder, und das aber auch nicht erst mit der Audiothek und auch nicht erst mit der Digitalisierung, immer wieder einen Angriff darauf, Inhalte erfolgreicher zu machen oder das, was wir unter erfolgreich verstehen, also dass sie halt populärer sind und ein möglichst großes Publikum erreichen. Also da macht das Fernsehen ja tatsächlich irgendwie für alle Medien es vor, was das an Problematik bedeutet. Und ich hoffe immer noch, dass sich Rundfunk und auditive Inhalte davon entkoppeln können und dass das nicht automatisch den gleichen Weg nimmt wie das Fernsehen. Denn so wie das Fernsehen im Moment aufgestellt ist, ist das sicher kein Zukunftsmodell. Und ich glaube, der Druck auf die Fernsehproduzierenden ist viel, viel größer als auf die Radioproduzierenden, weil da die Konkurrenz, also Netflix und das On-Demand-Programm, schon viel, viel tiefere Scharten geschlagen hat. Und ich glaube, man möchte jetzt im Moment nicht Chef von RTL sein oder egal bei welchem Fernsehsender.
Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie sowohl große Blockbuster-Hörspiele als auch kleinere künstlerische Projekte realisieren. Mich hat immer schon interessiert, läuft das für Sie auch so nach einem Schema? One for me, one for them?
Überhaupt nicht. Also mich muss das schon interessieren und ich mache das tatsächlich unterschiedslos. Also nicht jedes ist ein Lieblingsprodukt, auf jeden Fall nicht. Aber ich kann nicht unterscheiden und sagen, dass die künstlerisch oder in Anführungsstrichen künstlerisch ambitionierten Projekte mir wertvoller sind, per se wertvoller sind als die unterhaltenden Produkte. Letztendlich möchte ich mit den ernsthaften, vielleicht auch störenden Produktionen am Ende genauso ein großes Publikum erreichen, wie es mir vielleicht leichter fällt, wenn ich irgendwie Tod unter Gurken mache. Und das eine befruchtet immer das andere. Und ich würde es nicht tun, wenn ich nicht an beidem Spaß hätte. Und also so nehme ich tatsächlich eigentlich auch Radio und Radiokunst wahr, dass man sich nicht unbedingt auf ein Genre festlegen muss, sondern Gefäße findet, um bestimmte Dinge zu erzählen. Also und ich habe ein inneres Bedürfnis nach Komödie und nach verschiedenen Komödienfunktionen, genauso wie ich mich gerne mit Elfriede Jelinek-Texten auseinandersetze. Und im besten Falle befruchtet die Möglichkeit eben Unterhaltung, die häufig was mit Technik zu tun hat, mit Timing, mit Pointensätzen und so weiter, befruchtet mich bei der Arbeit an einem in Anführungsstrichen ernsten Text, weil ich ihn vielleicht etwas leichtgängiger bewegt bekomme. Und umgekehrt entsteht dann bei Unterhaltungsformen auch immer wieder das Bedürfnis, auch da Eckpunkte einzuziehen oder Doppelböden entstehen zu lassen, die uns vielleicht auch mal in der Komödie abstürzen lassen und etwas mehr sind als nur ein Gag.
Wie kommen denn die Stoffe zu Ihnen? Ich stelle mir das so vor, dass Sie inzwischen schon die Wahl haben wahrscheinlich.
Ach, das hätte ich mir auch mal gewünscht, ja, dass das mal so kommt. Aber nein, davon sind wir weit weg. Also natürlich gibt es immer mal eine Anfrage, ob man den einen oder anderen Stoff machen möchte. Aber das ist dann nicht eine Auswahlfrage. Also ich kann dann nicht sagen, ich möchte den Stoff nicht machen, sondern einen ganz anderen. Sondern dann entscheidet man sich für oder wider dieses Angebots. Die Angebote werden aber ja nicht von ungefähr gestellt. Also das heißt, die Redaktionen, die Redakteurinnen, Dramaturginnen, mit denen ich arbeite, überlegen sich ja vorher, wen sie zu was fragen und denken sich ja auch schon aus dem Portfolio, das man so über die Jahre produziert hat, für was man gut oder besser in Frage kommt und für was eben nicht. Und ab und an, ja, tatsächlich komme ich mal mit einem Angebot vor und versuche das dann auch irgendwie dafür irgendwie Sympathien zu bekommen, das dann auch umzusetzen. Aber tatsächlich bleibt das irgendwie von Anfang bis Ende ein nicht planbares und vor allen Dingen auch nicht vorhersehbares Geschäft. Also ich warte, dass Angebote kommen, mal kommen welche. Wenn ich Angst bekomme, dass da gar nichts mehr kommt, dann überlege ich mir was und versuche aktiv irgendwie für eine Position zu werben. Und so geht das eigentlich alle Jahre.
Würden Sie denn trotzdem sagen, dass diese große Bandbreite abzudecken eine gute Taktik ist, um so insgesamt in der Hörspiellandschaft zu bestehen?
Nö, glaube ich nicht. Also letztendlich ist man immer stärker und das kann man, ich arbeite ja nun zum Teil auch am Theater am deutlichsten sehen, wo die Konkurrenz eben noch etwas größer oder noch anders aufgestellt ist. Da ist ein starker Markenkern, Also da sind die Manieristen deutlich im Vorteil gegenüber den Eklektizisten, weil böse gesagt heißt man, wenn man irgendwie ein Gemischtwarenhändler ist, irgendwie steht man für nichts und wird also auch für nichts konkret als erstes gefragt, sondern sammelt vielleicht im schlimmsten Fall die Krumen auf. So ganz so ist es natürlich nicht. Aber wenn man mit einer echten Spezialität ausgestattet ist und etwas so erkennbar macht, dann möchte das vielleicht jeder mal im Programm haben und möchte jeder mal damit arbeiten.
Jetzt haben die ARD-Hörspielredaktionen sich ja entschieden, oder es ist für sie entschieden worden, dass sie jetzt seit kurzem in einer virtuellen Gemeinschaftsredaktion zusammenarbeiten. Wie wirkt sich das denn auf ihre Arbeit aus?
Dadurch, dass das ja noch ganz frisch ist, noch gar nicht. Also tue mich auch schwer mit einer Einschätzung. Es gibt sehr viel, was dafür spricht, also dass man koordiniert arbeitet. Es gibt auch natürlich irgendwie Probleme, die damit einhergehen. Das weiß jeder, wenn viele über ein Projekt sprechen, dann weiß man nicht, auf welcher Basis ein Kompromiss geschlossen wird. Aber sagen wir, bei den Größenordnungen, mit denen jetzt produziert werden muss, ist das vielleicht auch einfach die logische Konsequenz. Und es bleibt abzuwarten und ich habe da großes Vertrauen, weil die RedakteurInnen und DramaturgInnen, die dort zusammenkommen, ja irgendwie auch ganz lange Zeit das in einer anderen, in einer selbstverantworteten Weise getan haben und irgendwie diesen Auftrag ja mit in diese Gemeinschaft nehmen. Also geben wir ihnen eine Chance und hoffen wir, dass es irgendwie gut wird und die Produkte, die wir dann irgendwie produzieren, auch die eben erwähnte Hör- und Sichtbarkeit bekommen. Also dass man dann auch diese schönen Sachen so weit ins Schaufenster stellt, dass sie eben gehört werden. Und das ist halt, wie gesagt, glaube ich, heute tatsächlich eine große Herausforderung und Aufgabe.
Das heißt aber also, das Best-Case-Szenario wäre, alle sind sich darüber einig, was bestimmte tolle, große Produktionen sind, die man auf jeden Fall nach vorne stellen will. Es kommt zu Zusammenarbeiten, die sonst vielleicht nicht möglich wären. Dadurch werden die Etats größer. Solche Dinge?
Also die Etats werden mit Sicherheit nicht mehr größer. Das ist nur ein Umverteilungsprozess. Aber das Geld wird vielleicht irgendwie sinnvoll gebündelt. Und es entstehen eben dann Produktionen, die auch in den Aufmerksamkeitsbereich der Menschen reichen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist heute eines der größten Probleme, also in der Konkurrenz der Aufmerksamkeit, eben die guten Sachen auch tatsächlich nach vorne zu bringen und sie hörbar zu machen. Also dieses Problem, glaube ich, haben alle erkannt. Und ihnen geht es in allererster Linie darum, eben das Schöne und Besondere, das wir produzieren, das auch irgendwie publik zu machen und dafür ein Publikum zu finden.
Und sehe ich das richtig, dass die Angst ein bisschen darin liegt, dass regionale Besonderheiten von einzelnen Redaktionen eventuell ein bisschen verloren gehen dadurch?
Die waren ja jetzt nicht an Bundesländer und Orte gebunden, sondern immer an Individuen. Und die Individuen sind ja immer noch die gleichen. Also das heißt, jeder wird sich mit seiner Expertise einbringen und wird sein Programm in einer gewissen Weise auch irgendwie fortbestehen lassen. Aber in einem Konsens und in einer Verabredung mit anderen, was vielleicht ja auch nicht schlecht ist, weil man nicht nur im eigenen Saft schmort, sondern auch noch die Stimmen der anderen mitnehmen kann. Wir sprechen vom Optimalen, das ist mir schon klar. Aber ich finde, dass jede Veränderung auch erst einmal die Chance bekommen muss, sich an der Realität zu prüfen und dass man Veränderungen vielleicht auch erst einmal vorbehaltlos angehen kann, um dann zu überprüfen, schaffen Sie das? Wird es besser? Ist es das, was wir uns versprochen hat? Dann kann man vielleicht danach auch nochmal nachsteuern.
Es gibt ja im Hörspiel, genau wie im Fernsehen und im Podcast auch, einen Trend zum seriellen Erzählen. Können Sie festmachen, was das mit der Kunstform macht?
Ja, natürlich jeder Impuls zu einer veränderten Form steuert auch in den Inhalt hinein. Also was ist serielles Erzählen? Und ich würde jetzt an vielen Stellen noch sagen, eigentlich sind es noch immer Langflächen, die unterteilt sind. Also es sind noch nicht eigentlich Serien, die genuin entstehen. Das entsteht tatsächlich erst so langsam und ist eine Reaktion auch auf die Erzählgewohnheiten in anderen Medien. Ich finde das an vielen Stellen interessant, weil serielles Erzählen ist vielleicht auch eher der Übertrag vom Roman in die dramatischen Formen. Also kann eine viel größer und viel verästeltere Geschichte erzählen als die kurzen linearen Produkte. Die Gefahr, die darin besteht, ist, dass man Stoffe überstrapaziert, also eine gute Idee einfach in ein längeres Format gießt und denkt, dass dass Länge gleich Güte ist, und das ist es halt eher nicht. Also da müssen wir uns auch erst an der Form abarbeiten. Und ich glaube, es gibt noch sehr, sehr wenig genuine Serien. Es gibt immer noch sehr viele Langformate, die haben wir auch immer produziert. Also dann sind es halt lange Literaturflächen, die dann auf 10 Teile aufgeteilt wurden. Aber es gibt jetzt halt auch durchaus einen neuen Angang, dass man versucht, eben eine Serienform zu erzählen, also abgeschlossene Geschichten mit Cliffhangern und speziell in diese Dramaturgie einsteigt. Erst einmal eine Bereicherung. Und da wir das noch sehr wenig gemacht haben, gibt es da vielleicht auch Nachholbedürfnis, das zu einer Form zu entwickeln. Es ist auch keine neue Erfindung. Also es gab in der Vergangenheit, ich erinnere jetzt nur Bayerischer Rundfunk, die Grandauers und ihre Zeit, sogar Hörfunkprodukte oder Hörfunkserien, die dann später eben Fernsehserien wurden und die durchaus diese Serielle, oder ich brauche gar nicht so weit zu springen, die Hessen haben es mit den Hesselbachs ja genauso gemacht. Also auch da gab es eine Urfunkfassung und dann eine Fernsehfilmfassung.
Es gibt eine neue Vergütungsregelung.
Ja.
Ich habe das in meinem Intro als was Positives angemerkt. Sie haben eben im Vorgespräch gesagt, das bleibt abzuwarten. Wollen Sie dazu noch was sagen?
Ja, es ist natürlich erst einmal toll, wenn Autorinnen insgesamt angemessen bezahlt werden. Das, finde ich, ist ein großer Gewinn und sicher etwas, was als positiv darzustellen ist. Was man auf der anderen Seite aber nicht vergessen darf, ist, wir haben kein offenes System. Also das heißt, der Etat, der für Hörspielproduktion in seiner Gesamtheit dasteht, wird nicht größer. Und auch nicht absehbar größer. Also nicht, weil es jetzt einen anderen Abschluss gibt, gibt es plötzlich mehr Geld im System, sondern, und das ist dann die andere Seite, die Sender sind in ihrer Gesamtheit in einer immer größeren Sparnot aus verschiedenen Gründen und schauen, wo sie irgendwie noch Etat einsparen können. Das heißt, langfristig gibt es auch keine Perspektive, dass mehr Geld ins System kommt. Und jetzt muss man sich nur vorstellen, wenn man einen Vertragsabschluss für einen Text also verdreifacht, dass dieses Geld aus diesem geschlossenen System rausgenommen wird. Also das heißt, es gibt weniger Geld insgesamt zum Umverteilen. Das heißt, es werden weniger Autoren, Autorinnen besser bezahlt. Es werden weniger Produkte entstehen und die Konkurrenz um diese Produkte wird größer werden und man wird noch viel stärker darauf schauen, dass die AutorInnen, die dort berücksichtigt werden, auch einen Payback garantieren. Also, dass die Produkte, die dort produziert werden, in irgendeiner Weise so exzellent sind, also ob sie nun populär sind oder ob sie künstlerisch so exzellent sind, dass sie dieses hohe Geld, das dafür bezahlt wird, irgendwie auch rechtfertigen. Das heißt, viele, die also so partiell vom Hörspiel gelebt haben, werden in Zukunft nicht mehr in diesem System berücksichtigt. Das, meine ich, ist die Schattenseite davon. Und das liegt nur daran, dass wir halt eben von einem geschlossenen Geldsystem, also ein Etat, der festgelegt ist und der von verschiedenen Seiten aus angeknabbert wird. Wir haben gar nicht über Inflation gesprochen, die noch dazu kommt. Also insgesamt werden die Produkte teurer. Es wird also einfach weniger Produkte geben. Und dieser Abschluss hat ja zur Folge auch, dass andere Mitwirkende eine ähnliche Begehrlichkeit entwickeln. Denn warum sollen SchauspielerInnen und RegisseurInnen und KomponistInnen zurückstehen in dieser Nachforderung, die, wie gesagt, zu einem guten Teil gerechtfertigt ist, aber in der Konsequenz steht, dass halt eben nur das Geld da ist, das auszugeben ist. Und das wird sich dann halt auf immer weniger Leute verteilen.
Können Sie uns zum Abschluss eine Produktion empfehlen, eine Hörspielproduktion, die nicht von Ihnen ist, aber die Sie in letzter Zeit begeistert hat?
Ich muss leider auf was ganz Altes zurückgreifen, weil jetzt im Thomas Mann ja gerade der Zauberberg, das Hörspiel, wieder veröffentlicht ist. Und das, finde ich, ist das Tolle auch der Audiothek, der ARD-Audiothek, dass wir nicht nur spannende neue Produkte hören können, sondern dass auch das, was viele immer gewünscht haben, dass Archiv wieder urbar gemacht wird und dass eben so besondere und aufwendige Produktionen wie der Zauberberg wieder hörbar werden und damit vielleicht auch noch viele andere Thomas Mann-Produktionen, die durch die Geschichte des Hörfunks ja reichlich produziert wurden. Und das, finde ich, ist auch mal ein Spotlight wert, über all die schönen neuen Sachen hinaus, dass es auch noch viel altes Gutes zu entdecken gibt. Und im Thomas Mann ja eben der Zauberberg.
Leonhard Koppelmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Wer nach diesem Gespräch Lust auf mehr Leonhard Koppelmann bekommen hat, den Radio-Tatort, bei dem er Regie geführt hat, habe ich schon erwähnt. Er heißt Ein Toter im Goldfischteich. Autor ist Martin Mosebach. Es ermittelt das Duo Haas und Teschenmacher. Und wer es etwas Hörspiel-nerdiger mag, beim Zweiteiler Ein Leben im Ton von Frank Witzel über Hörspielpionier Gerhard Pressler war Koppelmann ebenfalls Regisseur. Beide Stücke finden sich in der ARD-Audiothek und wir haben sie auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr dort auch noch überall. Kennt ihr jemanden, der sich auch für Hörspiele interessiert und dem das Interview mit Leonhard Koppelmann vielleicht auch interessieren könnte? Dann schickt dieser Person doch jetzt direkt einfach einen Link zu dieser Folge. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast-App. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2025. Redaktion: Lars Kresser, Alexander Matzkeit und Michael Ritter.